Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal. Heute am Donnerstag ist natürlich wieder Compliance Check Tag. Unser kleiner, feiner Podcast mit Christian und Daniel von der CKC GmbH beschäftigt sich heute in der zweiten Folge unserer kleinen, schönen Serie zum Thema Korruptionsprävention mit so einigen Fragen, die um ja Korruptionsthemen im alltäglichen Geschäftsverkehr sich da bewegen. Christian, womit haben wir es da heute zu tun?
Ja, wir haben einen relativ großen Blumenstrauß heute dabei, einmal quer durch den Gemüsegarten. Wir wollen Sie über das Thema Korruptionsregelungen im Allgemeinen mal informieren, was denn bedeutet Korruption in der Privatwirtschaft, für wen das relevant ist, für wen diese Regeln gelten. Und dann kommen wir relativ schnell auf konkrete Fälle wie Fallbeispiele für Drittvorteil, welche konkreten Voraussetzungen es braucht, damit Korruption entstehen kann. Wir werden uns nachher erinnern, Stichwort schwarze Kassen und mehr, über Pflichtverletzungen und über die Folgen aus Korruption.
Genau, also erstmal eben die Frage, warum haben wir Korruptionsregelungen, wozu dienen die? Weil natürlich ganz klar, wenn Korruption stattfindet, ist das eben für unseren Wirtschaftsverkehr, für unseren Geschäftsverkehr eben eine Schädigung, weil eben der normale Wettbewerb wird damit ja außer Kraft gesetzt, dass man sich eben mit unlauteren Mitteln Vorteile verschafft.
So, jetzt sind wir schon wieder dabei. Jetzt springen wir aus der Korruption raus. Unlautere Mittel, unlautere Wettbewerbsmethoden, sind wir im UWG drin und sind wir im Kartellrecht drin. Das ist leider nicht von der Hand zu weisen, dass diese ganzen Dinge miteinander verknüpft sind. Wir werden das nachher auch sehen. Das ist nur eine Sichtweise. Es gibt noch viele mehrere Sichtweisen mit verknüpften, sogenannten verbundenen Straftatbeständen. Und ganz ehrlich, hinter jeder Laterne lauert eine Gefahr.
Wichtig aber natürlich, dass wir hier, wenn wir durch unseren Geschäftsalltag uns bewegen, insofern die Regeln uns selber auch nützen können, weil sie eben verhindern sollen, dass wir eben hier benachteiligt werden, wenn wir eben hier als ehrbare, ordentliche Kaufleute unsere Geschäfte eben nach allen sauberen Regeln machen und uns bemühen, eben der beste Wettbewerber, der beste Lieferant, der beste Geschäftspartner, der beste Dienstleister zu sein, dass wir eben dann als der Beste auch eben hier den wohlverdienten Lohn, den wohlverdienten Auftrag bekommen und sich eben nicht ein anderer an uns vorbeischleicht und eben hier uns letztendlich die Geschäfte, die Gewinne, die Erträge klaut sozusagen. Also die wirtschaftlichen Schäden von uns abzuwenden und auf der anderen Seite uns insofern zu beschützen, dass wir eben hier auch Klarheit haben, wo tappen wir möglicherweise in eine Falle, in die wir gar nicht bewusst reintappen wollen, dass wir also unbewusst, unwissentlich auch aktiv Korruption betreiben können. Also nicht nur bestochen werden, sondern vielleicht ohne zu wissen jemanden bestechen.
Ja, das Stichwort lautet hier Vitamin B oder Vetternwirtschaft. Das ist so landläufig das, was man darunter versteht. Und da sind wir auch relativ schnell dabei und können schon ein Fallbeispiel anbringen.
Genau, also das Thema, ja wirklich, das da drin steckt, eben wenn man eben miteinander interagiert, eben wo fängt die Korruption an, sich auch das bewusst zu werden. Also, weil ich habe im Ausland eben mal die Aussage gehört, in einem, ja, kleinen, überschaubaren Land, da hieß es dann, nein, Korruption, bei uns gibt's keine Korruption. Wir kennen uns einfach nur alle.
Finde ich prima.
Also da steckt dann ja schon eben drin so dieses Bewusstsein oder dieses Verhältnis eben zu diesem Thema. Also wo fängt Korruption denn überhaupt an?
Ja, parallel dazu gibt's natürlich insbesondere im arabischen Raum die Aussage, ohne Korruption machen wir hier kein Geschäft. Auch das ist...
Würde aber nie als Korruption, also
nicht, nein, nein.
Wir wollen nicht nur den arabischen, also wenn man sich die Landkarte anschaut, zum Korruptionsindex, also abgesehen mal von hier Mitteleuropa, Nordeuropa, so weite Teile der Welt sieht die Karte nicht blau, sondern eher tiefrot aus.
Korrekt, also man könnte sogar davon ausgehen, die Länder, die sich an Antikorruption, also an Korruptionsvermeidungsregeln halten und daran üben, sind in der deutlichen Unterzahl. Man könnte sogar sagen, wenn man die gesamte Welt betrachtet, Korruption ist der Normalfall.
Genau, aber eben wieder die Frage, wird das als Korruption überhaupt gesehen? Weil, wie gesagt, das Beispiel eben, wir haben keine Korruption, wir kennen uns einfach.
Ja, ist doch prima, da ist jedem geholfen.
So offensichtlich, nur nicht dem, der irgendwie dann benachteiligt wird. Ja, den wir jetzt nicht so gut kennen, der fällt dann halt raus.
Ja, sowas. Aber da haben wir natürlich auch eine Lösung, wie man das dann hinkriegen kann. Dann geht man eben über drei Ecken.
Ja, kommen wir eben dann noch an Korruption im Ausland, aber bleiben wir zunächst mal jetzt hier bei uns im deutschen Raum, in unserem Rechtsbereich. Und du hast ja schon gesagt, ein kleines Beispiel eben auch zu dem Thema.
Ja, also Beispiel mit Drittbeteiligung, also der Drittvorteil, das wir ja in der letzten Sendung kurz aufgezeigt haben, was das ist. Wir haben aus einem Beratungsansatz heraus den Fall mitgenommen, da gab es ein Unternehmen und das möchte gern mit einem anderen Unternehmen ins Geschäft kommen und ein Vertriebsmitarbeiter aus diesem Unternehmen, der dort angestellt war, hat dann eine Forderung angenommen, nämlich die Forderung von dem Unternehmen, mit dem er gerne ins Geschäft kommen möchte, dessen Geschäftsinhaber eine Stelle anzubieten für dessen Sohn im Unternehmen. So. Und allein diese Auseinandersetzung mit der Thematik und die Annahme dieser Forderung, obwohl jetzt gar nicht die Personen direkt betroffen waren, sondern es eben eine Begünstigung für den Sohn, nämlich im Rahmen der Bereitstellung dieser Stelle im Unternehmen ist, sind wir mit zwei Füßen im Bereich der Korruption drinne. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, wir besiegeln das mit Handschlag und wenn du jetzt als Lieferant mit mir ins Geschäft kommst und dafür ich deinen Sohn dann anstelle und das Unternehmen jetzt zukünftig als Abnehmer von diesem Lieferanten Produkte berücksichtigt, dann ist das illegal und dann ist das eine klassische Korruption.
Genau, weil einmal natürlich die Konkurrenten benachteiligt werden, deren Produkte eben nicht berücksichtigt werden, obwohl die möglicherweise besser sind. Aber eben auch für den Arbeitsmarkt ist es ja eine Verzerrung, weil der Sohn hier bevorzugt wird, obwohl gar nicht klar ist, ob der überhaupt für die Stelle geeignet und qualifiziert ist und möglicherweise viel bessere Bewerber eben dadurch hinten runterfallen. Und dem Unternehmen selber entsteht natürlich auch der Schaden. Möglicherweise kriegen die schlechteren Produkte und noch einen schlechteren Mitarbeiter.
Das ist richtig. Und hier haben wir nicht nur den Vertriebsmitarbeiter und den Geschäftsführer drin, sondern da ist letztendlich dann auch die Personalabteilung mit involviert, die möglicherweise überstimmt oder angewiesen wird. Also das zieht auch im Unternehmen oder in den Unternehmen relativ weite Kreise. Und das sind natürlich dann auch Anknüpfungspunkte, wo andere Mitarbeiter im Unternehmen sagen müssten, stopp mal, halt, das kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, was macht ihr zwei denn da?
Genau, also die Frage eben, wie laufen Kontrollinstanzen, auch das müssen wir auch im anderen späteren Zeitpunkt mal genauer anschauen. Für jetzt erstmal auch die Frage, wie kommt es denn zu Korruption? Was brauchen wir sozusagen oder was wird gebraucht, damit Korruption funktioniert? Weil wir brauchen ja nicht nur irgendwie die sich gegenseitig was versprechen, sondern im Zweifelsfall geht es dann ja auch eben um monetäre Themen, monetäre Vorteile, wenn irgendwelche Gelder fließen oder Dinge eben verbucht werden, die hier gar nicht so sein sollten. Das heißt, irgendwo das Thema Rechnungswesen, Controlling, Zahlungsverkehr, Finanzen spielt da ja eine wichtige Rolle dabei, weil wo nehme ich das Geld her, um eben auch zum Beispiel Bestechung durchzuführen?
Ja, also eins ist klar, Sie als Unternehmerinnen, Unternehmer wissen das, Sie können natürlich nicht illegale Machenschaften ganz legal über Ihre Buchhaltung laufen lassen. Spätestens Ihr Buchhalter, Ihr Steuerberater, Ihr Controller wird Ihnen aufs Dach steigen und sagen, hey Chefin, Chef, was hast du denn da gemacht? Das geht ja gar nicht. Also brauche ich irgendwelche Gelder, die dem offiziellen Geschäftsverkehr vorenthalten bleiben? Stichwort sogenannte schwarze Kassen.
Genau, also wo irgendwo Gelder aus irgendwelchen Geschäftsbereichen hier vorbei an den offiziellen Buchhaltungssystemen geleitet, eben in diese schwarzen Kassen gepackt werden, sei es jetzt, weil irgendwelche Geschäfte in bar getätigt werden oder außerhalb eben einfach der regulären Rechnungsstellung und Verbuchung. Also wenn immer irgend sowas stattfindet und Sie als Unternehmen, wie gesagt, wir unterstellen oder würden nicht mehr als Unterstellen erwarten, dass sowas bei Ihnen gibt, aber wenn Sie irgendwelche Geschäftspartner haben, Lieferanten, Kunden haben, wo dann eben plötzlich sie irgendwelche Zahlungen leisten sollen, eben nicht auf das Unternehmenskonto, sondern plötzlich wird gesagt, wir hätten die Zahlung gern in bar oder wir hätten die Zahlung auf irgendein anderes Konto.
Auf die Cayman Islands.
Auf die Cayman Islands oder einfach generell irgendwie ganz anderes Konto wie das Firmenkonto, dann sollten bei Ihnen schon mal die Alarmglocken angehen, dass da offensichtlich irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll.
Ja, was wir hiermit ansprechen wollen, ist ganz klar die Vernachlässigung der sogenannten Sorgfaltspflichten. Wir alle kennen das. Das sind die ordentlichen Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns, dass man sich um sein Geschäft kümmert, dass man schaut, wo kommt das Geld her, wo geht das Geld hin, dass es ordentlich geprüft ist, dass es eine organisatorische Trennung zwischen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung gibt, dass da eben Sicherungsmechanismen integriert sind, die solch ein Vorgehen möglichst schwer machen.
Ganz genau. Also das sollte A im eigenen Unternehmen einfach die Sicherung, dass da auch niemand möglicherweise auch an Ihnen als Geschäftsführende vorbei irgendwie handelt, weil letztendlich fällt es am Ende wird es auf Sie zurückfallen, weil Sie eben Sorgfaltspflichten verletzt haben, aber eben auf der anderen Seite auch, dass Sie nicht irgendwo in eine Mittäterschaft oder irgendwie einbezogen werden in irgendein Korruptionssystem, weil Sie jetzt irgendwie Zahlungen da einfach in bar auf irgendwelche dubiosen Konten oder in irgendwelche dubiosen Zahlungsweisen dort einsteigen, sondern wenn sowas kommt, dann Alarmglocke, man muss sagen, Moment mal, warum soll das jetzt plötzlich in bar erfolgen? Warum überweise ich das Geld nicht wie bisher auf euer Geschäftskonto?
Das Stichwort, das du gerade genannt hast, Mittäterschaft, das ist ein ganz wichtiges, weil Korruption losgelöst, singulär als einzelnen Tatbestand, das ist nahezu nicht wahrzunehmen. Den gibt es so nicht. In der Regel geht Korruption immer mit anderen Straftatbeständen einher. Wir haben das auch in der letzten Folge mal angesprochen. Korruption ist ein Straftatbestand. Wir werden nachher sehen, es gibt neben dem Strafrecht auch noch ein Ordnungswidrigkeitenrecht. Denn wie möchte ich denn eine AG oder eine GmbH ins Gefängnis einsperren? Das wird schwierig, das geht nicht. Also da werden dann Ordnungswidrigkeiten im Rahmen von Geldbußen verhängt. Aber bleiben wir mal dabei bei den Straftatbeständen. Wie gesagt, Korruption geht nicht alleine einher, immer in Verbindung mit anderen Straftatbeständen. Und das sind in der Regel Untreue, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Betrug, möglicherweise auch noch Kartellverstöße, wir haben es am Eingang gehabt, möglicherweise sogar Verrat von Unternehmensgeheimnissen, Verkauf von Unternehmensgeheimnissen. Und am Ende ist es so, dass mich als Mitarbeiter, angestellter Arbeitnehmer oder auch Geschäftsführer, denen ja sowieso besondere Pflichten treffen, das hinten als Mitarbeiter wieder einholen kann, nämlich ich dann dem Unternehmen, bei dem ich korrumpiert habe, schadensersatzpflichtig werde.
Genau, und eben, wenn man dann eben nicht nur den Tatbestand der Korruption, sondern zum Beispiel auch der Geldwäsche und Steuerhinterziehung hat, das erschwert natürlich die ganzen Themen, aber ganz klar, und da gilt auch eben Augen auf, was passiert, weil eben solche Sachen eben hier wurden Unternehmensgeheimnisse verkauft oder wenn Sie irgendwas feststellen, hier hat irgendjemand bei Ihnen vertrauliche Sachen irgendwo offensichtlich nach außen getragen oder hier hat irgendein Betrug stattgefunden, können Indizien sein, dass eben hier auch es mit Korruption man zu tun hat, dass jemand hier die Mittel sich beschafft hat, um eben im nächsten Schritt dann jemanden zu korrumpieren und eben hier aktiv korrupt tätig zu werden.
Ja, wenn wir jetzt von Korruption sprechen, dann wollen wir auch wissen, was passiert denn, wenn sowas mal hochkommt, wenn sowas mal bekannt wird. Und da wissen wir, dass wenn ich als Unternehmer für mein Unternehmen nicht die notwendige Sorgfaltspflichten walten lasse und die notwendige organisatorische Ordnung eingerichtet habe, das Stichwort Organisationsverschulden, dann trifft das Unternehmen eine Geldbuße von bis zu 1 Million, möglicherweise im Härteverlauf der Straftat auch mehr. Außerdem ist es denkbar, dass durch Korruption erwirtschafteter Mehrerlös seitens der staatlichen Stellen abgeschöpft werden kann. Und es droht mir als Unternehmen ein Eintrag ins Wettbewerbsregister des Bundeskartellamts.
Da sind wir wieder beim Thema Naming and Shaming, also der Imageverlust, der Ausschluss möglicherweise auch von öffentlichen Auftragsvergaben, der damit einhergeht, sind auch erhebliche Schäden, die da eben drohen. Und deswegen gilt's gerade für uns als Unternehmen hier nicht in diese Situation zu kommen, dass wir unwissentlich dann eben reinstolpern in so eine Korruptionsfalle und damit belangt werden. Deswegen lohnt es sich mal einfach Gedanken zu machen und eben zum Thema Korruptionsprävention sich eben einfach organisatorisch mal aufzuschreiben, was hat man denn zu machen, was ist denn wichtig zu wissen, auch für eben die relevanten Mitarbeitenden, zum Beispiel im Einkauf, im Vertrieb, oder eben auch im HR-Bereich, also überall, wo potenziell Korruption vorkommen könnte, die mit Korruption in Berührung kommen könnten und die Mitarbeiter im Rahmen von einer Schulung einfach auch mal zu sensibilisieren, passt auf, darauf müsst ihr achten. Also wenn da jemand plötzlich eben eine Zahlung in bar will, wenn da jemand plötzlich die Zahlung woanders hin will oder jemand von euch irgendwelche Vergünstigungen einfordert oder wenn jemand versucht, da kommt ja auch so dieses Stichwort anfüttern, also da kommt immer jemand, ihr kriegt immer wieder kleine Geschenke und die Geschenke werden immer größer und größer so, und die werden irgendwann selbstverständlich, also ah ja, da kriege ich immer was. Also dass da irgendwie man so in eine Abhängigkeit reingezogen wird, also das Mitarbeitenden bewusst zu machen und sie darauf zu sensibilisieren, das sorgt am Ende dafür, dass wir eben unsere Sorgfaltspflichten erfüllen und man uns nicht hinterher vorwerfen kann, wir hätten eben nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen.
Ganz wichtig, es sollte dokumentiert sein.
Immer.
Und es sollte nachweisbar sein gegenüber der Außenwelt. Also auch hier gilt die organisatorische Ordnung, sprich eine Richtlinie ist hierzu unerlässlich, mindestens als Teil im Code of Conduct, der das Thema regelt, oder noch besser eine separate Richtlinie zum Thema Antikorruption, insbesondere dann, wenn wir international aufgestellt sind. Das werden wir aber in einem anderen Teil unserer Serie zum Thema Korruptionsprävention mit Geschäften im Ausland beleuchten. Das sei an dieser Stelle jetzt nur drauf verwiesen.
Ja, aber eben diese Geschichte, also dokumentiert auf jeden Fall, geschult, dass man eben hier natürlich dieses Unwissentliche aufs Glatteis führen nicht hinbekommen kann. Wenn man natürlich, und das ist auch immer wichtig, dass kann Compliance nie verhindern. Wenn jemand jetzt wirklich bewusst kriminell mit krimineller Energie tätig werden will, der wird das immer tun können. Aber da verhindert eben auch die Richtlinie, die Schulung, wenn wir dokumentieren können, wir haben organisatorisch alles ergriffen, was wir ergreifen können, einschließlich unserer Kontroll- und Aufsichtspflichten, dann kann man eben uns jetzt nicht als Unternehmen hier hinterher mit reinziehen, sondern dann haben wir es wirklich mit einem Kriminellen zu tun, der dann auch als solcher behandelt und verurteilt wird.
Dann war es ein unglücklicher Umstand eines Einzelnen in einer einzelnen Verfehlung, der dann eben mit den notwendigen Sanktionen und der notwendigen Härte bestraft wird. Auch das ist so ein Thema. Die Pflichtverletzungen können nicht nur das Unternehmen, sondern auch Personen des Unternehmens aus der Führungsetage und weitere Leitungspersonen und andere Dritte betreffen. Auch hier gilt, das Ordnungswidrigkeitenrecht sieht hier auch eine Geldbuße von bis zu 1 Million vor, die aus der Privatschatulle dann zu begleichen ist. Das zahlt in der Regel auch keine DNO-Versicherung. Die Frage ist an der Stelle aber, was ist denn jetzt zu tun und was passiert, wenn Korruption bereits aufgetreten ist und ich jetzt quasi mit dem Fall konfrontiert werde, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Sollte man natürlich auch das schon, sollte man natürlich vermeiden, unbedingt, weil eben, wenn ich mit den Folgen von Korruption umgehen muss, dann kostet mich das auf jeden Fall ordentlich Geld, weil unter Umständen muss ich Schadensersatz bezahlen, für die Korruptionshandlung, die passiert sind. Und unter Umständen brauche ich Berater, zum Beispiel eben Rechtsanwälte, muss ich engagieren, um eben diese Korruptionsvorwürfe zu klären, um die Fälle zu bearbeiten, um mich zu vertreten. Und das natürlich kostet auch erheblich Geld.
Und Zeit, weil ich brauche auch noch interne Mitarbeiter, die intern ermitteln, die ich freistellen muss. Also der Geschäftsbetrieb leidet dann gewaltig darunter. Es ist sogar möglich, dass Personen, die aus dem Unternehmen heraus korrumpiert haben, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu spüren bekommen. Also wir sprechen nicht nur von einer Ermahnung oder Abmahnung, sondern wir sprechen hier von, wie du richtig gesagt hast, Schadensersatzansprüchen und arbeitsrechtlich mit Kündigung.
Ja, definitiv. Und eben, ja, wenn wir hier bearbeiten müssen, hat er schon gesagt, intern, dann haben wir eben Auswirkungen auf den Betrieb, wenn Leute eben hier da herangezogen werden müssen, um die Fälle aufzuklären. Und wenn ich Externe im Hause habe, die nehmen natürlich auch wieder meine Leute in Anspruch eben für die Ermittlungen. Ganz schlecht wird es natürlich, wenn die Staatsanwaltschaft im Haus ist, weil die legt mir unter Umständen den ganzen Geschäftsbetrieb dann eben lahm, je nachdem, was für und wie schwer eben die Fälle eben sind.
Also lässt sich zusammenfassend sagen, bei Korruptionsprävention, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Man tut gut daran, Präventionsmaßnahmen zu implementieren. Wohl wissend, Daniel, wie du gesagt hast, dass es niemals einen 100% Schutz geben wird. Denn kriminelle Energie wird sich immer durchsetzen, egal wie, egal wo, egal wann. Aber dass zumindest es organisatorische Maßnahmen gibt, die im Normalfall so ausgerichtet sind, dass wir nicht mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert werden.
Genau. Lassen wir uns nicht reinziehen, lassen wir uns nicht korrumpieren von anderen, sorgen wir dafür, dass wir selbst nicht unwissentlich andere korrumpieren, dass wir eben die Spielregeln kennen. Ansonsten aber auch eben die wichtige Botschaft, das, was eben übliches, normales Geschäftsgebaren ist, ist auch weiterhin eben normal, üblich möglich. Und wir müssen uns also nicht irgendwo in bürokratischen Wahnsinn begeben oder dürfen plötzlich eben nicht mehr unsere Geschäfte machen, sondern wir müssen einfach eben schauen, wo gibt es Grenzen, die eben über das, was normal im geschäftlichen Rahmen abläuft, hinausgehen. Wo wird es irgendwo komisch? Wo sind eben Dinge, die auffällig werden? Und in dem Moment sollten wir mal nachgehen, ob hier noch alles sauber läuft.
Ja, wir haben das in der Tat bereits ein Vielfaches bei Kunden umgesetzt im Thema Antikorruption. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bei uns gerne nach. Auch sollte es mal zu bereits ersten Vorwürfen gekommen sein. Wir helfen natürlich gerne. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Sie finden uns im Internet, Sie finden uns im Branchenregister. Da sind wir überall eingetragen.
Genau, compliance-check.eu. Da eben hier mal reingeschaut und dort auch eben unsere Kontaktdaten. Schreiben Sie uns an, auch wenn Sie Fragen zur Folge, zu den Inhalten haben, geben Sie Bescheid. Ansonsten, ja, haben wir nächstes Mal unseren nächsten Teil. Da gucken wir dann ein bisschen auf die Geschäfte im Ausland.
Und wieder Korruption.
Das Ganze dann heute in zwei Wochen, wenn wieder Donnerstag der Compliance-Tag ist. Ansonsten für diese Woche wünschen wir Ihnen jetzt noch eine gute Restwoche, einen guten Start ins Wochenende dann morgen und freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder einschalten.
Jawohl, wir verabschieden uns und freuen uns auf Ihre Wiederhören und auf Ihre Wiedereinschalten und auf das Verfolgen in unserer kleinen Serie und hoffen, dass es Ihnen auch beim nächsten Mal genauso viel Freude macht wie uns und verbleiben damit bis dahin. Schöne Grüße und bis Donnerstag, es wieder Compliance-Check-Tag heißt.
Vielen Dank und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.